Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben derzeit eine besondere Verantwortung. Schauen doch im Moment alle in der Gesellschaft auf ihre Empfehlungen in Sachen Pandemie. Auch deshalb hat die Ludwig-Maximilians-Universität in München die sogenannten Corona-Lectures seit Mitte November ins Leben gerufen. Dort geben Virologen genauso wie Soziologen einen aktuellen Überblick über ihre Erkenntnisse zum Verlauf und die gesellschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Isabel Fahnrich-Lautenschläger hat mit einigen Forscherinnen und Forschern, die daran beteiligt sind, über die sogenannte infizierte Gesellschaft gesprochen.
Jetzt im Wintersemester habe ich halt Leute, die habe ich noch nie live getroffen. Also mein Appell ist dann immer den Leuten zu sagen, bitte, bitte schaltet die Videos ein, winkt mir zu, gebt mir was zurück. Ich halte das einfach nicht aus. Also ich spreche da auch ganz offen drüber mit denen.
Bei ihren Online-Seminaren vermisst Anne Frenzel den direkten Kontakt zu den Studentinnen und Studenten. Im März musste die Professorin an der Fakultät für Psychologie und Pädagogik der Ludwig-Maximilians-Universität ihren Unterricht umstellen. Ihr Arbeitsschwerpunkt, der Zusammenhang von Emotionen und Lernen, hat in der Corona-Krise eine besondere Bedeutung bekommen.
Unser ganzes Leben hat sich umgedreht, aber diese Aussicht darauf, jetzt meine Lehre komplett von dem gewohnten Seminarraum in den digitalen Raum zu verlegen, war erstmal so, dass man komischerweise durch den Verlust dieses physischen Raumes hat man irgendwie Halt verloren. Und ich glaube, das ging nicht nur mir so, sondern es ging dann eben den Studierenden auch so.
Die Corona-Pandemie hat die Gesellschaft seit vergangenem Winter im Griff. Anders als asiatische Länder wie Taiwan und Singapur sei Deutschland nicht gut vorbereitet gewesen und von SARS-CoV-2 kalt erwischt worden, stellt Professor Oliver T. Kepler, leitender Virologe am Max-von-Pettenkofer-Institut in München, fest. Dennoch hätten sich hier viel weniger Menschen infiziert als beispielsweise in der norditalienischen Region um Bergamo, wo es jeden zweiten traf. Und auch viele Menschen starben.
In Deutschland gehen wir da nach der ersten Welle von etwa 1-2% aus. Das heißt also, 1-2 Menschen in 100 sind bereits mit dem Virus infiziert. Das steigt jetzt gerade natürlich in Deutschland an. Aber wir sind noch im niedrigen Bereich. Die Durchdringung mit diesem Virus derzeit ist niedrig, aber sie ist niedrig, weil wir sie niedrig halten. Wir bemühen uns ja nach allen Kräften, diese Infektion unter Kontrolle zu halten, weil die Belastung und Überlastung unseres Gesundheitssystems vermieden werden soll.
Nicht ohne Grund, betont der Mediziner. Schätzungsweise könnten hierzulande 15 bis 30 Millionen Menschen von einem schweren Krankheitsverlauf betroffen sein, weil sie älter als 60 Jahre sind, an Übergewicht, Bluthochdruck, einer Erkrankung des Herzens oder der Lunge, an Diabetes oder einem Tumor leiden. Außerdem können sich mehrere Monate nach der Erkrankung Langzeitfolgen zeigen.
Gerade jetzt mal die Leute, die in der ersten Welle sich infiziert haben, sind per Definition jetzt die, die wir als Long-Covid überhaupt bezeichnen. Das beginnt bei Konzentrationsstörungen, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, dass junge Leute nicht mehr Auto fahren können, ihre Ausbildung, ihren Beruf nicht mehr nachgehen können, über sehr spezifische medizinische Probleme im zentralen Nervensystem, Herz, Niere, Haut, Gelenke. Also das ist ein komplexes, für uns noch schwer zu greifendes Krankheitsbild, das uns Sorgen macht, aber das wir noch nicht wirklich quantifizieren können. Die Zahlen, die wir jetzt einrollen sehen in den Ambulanzen, die sind beängstigend. Auch junge Menschen in den 20ern, die einen relativ milden, akuten Verlauf hatten, selbst die können an solchen Folgen leiden.
Das Virus infiziert allerdings nicht nur die Menschen, es verändert oder infiziert auch die Gesellschaft selbst. Eine Metapher, die der Soziologe Professor Armin Nasehi verwendet.
Also es gibt Immunreaktionen, es gibt Entzündungen, die stattfinden. Es gibt sozusagen eine Abweichung von der Routine. Es gibt den Versuch, sich darauf einzustellen. Es gibt den Versuch, gegen das Virus vorzugehen. Und das sind ja alles Reaktionen, die man durchaus auch bei menschlichen Körpern kennt. Deshalb benutze ich diese Metapher.
Anders als bei früheren Pandemien wie Pest, Cholera und spanische Grippe ist die moderne Gesellschaft dem Krankheitserreger dichter auf der Spur. Und trotzdem bleibe dieser unerreichbar, die Pandemie eine Herausforderung.
Wir erleben das erste Mal eine, die tatsächlich in Echtzeit beobachtet wird, wo wir durch Computermedien, durch das Internet, durch eine sehr beschleunigte Gesellschaft, durch Globalisierung und die Beobachtbarkeit der weltweiten Virusströme viel näher dran sind und dabei gleichzeitig erleben, dass wir sehr, sehr weit weg sind vom Virus, weil es sich offenbar nicht so einfach eindämmen lässt. Das ist eine sehr schwierige Erfahrung. Ich bringe das meistens auf die Formel zu sagen, dass die Gesellschaft zurzeit tatsächlich deswegen unter einem wirklichen Stress steht, weil die einzelnen Teile noch schlechter zusammenpassen, als sie es sonst schon tun.
Die Gesellschaft reagiert nicht wie aus einem Guss, sagt Armin Nasehi. Zwar seien ihre Akteure miteinander vernetzt, verfolgten aber unterschiedliche Ziele, die miteinander in Konflikt geraten können. Jede Lösung verursache ein neues Problem. Die Pandemie und der Umgang damit sind ein Spiegelbild der modernen Gesellschaft.
Eigentlich wüssten wir aus virologischen Gründen ziemlich genau, was man tun müsste, um das Virus tatsächlich zum Verschwinden zu bringen oder einigermaßen kontrollieren zu können. Aber dagegen steht dann die Massenloyalität im politischen System. Machen Sie jetzt mal vor Weihnachten alles zu, dann wird es große Probleme damit geben, ob die Menschen das tatsächlich politisch mitmachen. Es hat unfassbare Folgen für das ökonomische System. Wir erleben diese unglaubliche Vernetzung der Gesellschaft. Ja, also die Schulen wurden einige Wochen zugemacht. Das hatte unglaubliche Auswirkungen auf Familien. Das hatte starke Auswirkungen auf die Geschlechterverhältnisse. Wir erleben im Moment, dass Familien davon abhängig sind, dass die Familienmitglieder zeitweise auch aus der Familie rausgehen und nicht immer nur drin sind.
Trotz ihrer Unzufriedenheit stimmen viele Menschen den staatlich verordneten Maßnahmen gegen die Pandemie zu, sagt der Soziologe. Sie erlebten aber zugleich, wie schwer eine Gesellschaft zu steuern sei, und dadurch eine starke Demütigung.
Die Demütigung nämlich, dass wir trotz einer unglaublich leistungsfähigen Gesellschaft mit einer leistungsfähigen Medizin, leistungsfähigen logistischen Bedingungen offensichtlich nicht genau wissen, was im Moment das Richtige ist, was zu tun ist. Das ist schon eine ziemliche Demütigung. Expertenkommunikation hilft zwar sehr stark, aber ist es nicht so, dass Experten hingehen können und sagen, das muss jetzt getan werden und dann kann es umgesetzt werden. Das ist schon eine Ausnahmesituation.
Nach Ansicht der Philosophieprofessorin Monika Betzler wird die Gesellschaft derzeit als Gesamtorganisation gestört. Das Virus schüre kollektive Ängste und schaffe soziale Spannungen. Bereits als die große Pestwelle Europa im 14. Jahrhundert heimsuchte und 30-40% der Bevölkerung dahinraffte, habe es wilde Theorien gegeben, woher die tödliche Krankheit kam. Damals sei sie den Juden in die Schuhe geschoben worden.
Auf heute übertragen kann man auch sagen, dass das Immunsystem unserer Gesellschaft in einer bestimmten Weise geschwächt wird, je stärker Menschen sich durch diese Pandemie überfordert fühlen. Und zwar nicht nur in einem medizinischen Sinne, sondern eben auch, was die Störung unseres Miteinanders anlangt. Stichwort keine sozialen Kontakte, was die wirtschaftliche Unsicherheit anlangt. Wir haben überforderte Eltern, familiäre Belastungen, Selbstgewalt in Familien, überforderte Kinder in Schulen, die nicht mehr richtig funktionieren. Der Virus bleibt für viele abstrakt, ungreifbar. Insofern steckt das Coronavirus die Gesellschaft auch dahin, gehend an, dass es zu einer gesamthaften Verunsicherung führt.
Der Krankheitserreger wirke auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene weiter, indem ein Teil der Akteure Verschwörungstheorien in die Welt setzt. Diese würden sich weiter verbreiten und, bildlich gesprochen, zu neuen Infektionen führen. Gerade in einer geschwächten Gesellschaft haben solche Theorien Hochkonjunktur, ist die Leiterin des Lehrstuhls für praktische Philosophie überzeugt. Geben Sie doch einfache Antworten auf einen hochkomplexen und abstrakten Sachverhalt. Mit anderen an einen bösen Verschwörer zu glauben, stifte eine Art Gemeinschaftsgefühl, reduziere Gefühle von Bedrohung und nicht zuletzt von Überforderung, so Monika Betzler.
Das klingt jetzt alles nach einem Vorteil, ja, und in einer gewissen Weise ist es auch ein Vorteil, der aber hohe epistemische Kosten hat, weil wir an was Falsches glauben. Und das ist sozusagen das, was die Gesellschaft weiter infiziert, weil wir an falsche Dinge glauben und insofern uns von der Wahrheit weiter wegbewegen. Und das ist was Schlechtes, auch wenn es diese entlastenden Funktionen hat.
Dabei ist das Wissen über das neue Coronavirus größer geworden. Bei Älteren, so viel ist klar, ist der Krankheitsverlauf von Covid-19 massiv schlechter, betont Professor Ulrich Mansmann. Im Alter ab 80 Jahren sterben etwa 30% der Infizierten. Bei 60- bis 80-Jährigen ist es noch jeder Zehnte. Bei Jüngeren seien die Zahlen wesentlich geringer, so der Direktor des Instituts für medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie der LMU. Trotzdem:
Das Bild von der Erkrankung ist sehr gemischt. Es gibt Leute, die sagen, das ist eigentlich ein Mickey-Maus-Virus, der nicht schlimmer ist als Schnupfen, der nicht schlimmer ist als eine Grippe. Und da muss man eben vorsichtig sein. Also für viele Leute ist die Gefahr schwer zu greifen und nicht direkt sichtbar. Es ist auch so, dass ein Vergleich oft gemacht wird, ja, Corona ist nicht schlimmer als andere schlimme Geschichten, die wir einfach in unserem Risikodenken, in unserer Risikowahrnehmung gesellschaftlich eingebunden haben.
Als Beispiel nennt Ulrich Mansmann die sogenannte ambulant erworbene Pneumonie und wundert sich darüber, wie Risiken und Realität der aktuellen Pandemie wahrgenommen bzw. verdrängt werden. Mittlerweile hätten wohl alle Menschen hierzulande Corona-Fälle im näheren Umfeld erlebt. Allerdings nur wenige die schweren Krankheitsverläufe und Todesfälle.
Vor allem ist es wichtig, dass Leute die Krankheit wahrnehmen, aber dann doch irgendwie auch an ihrer Möglichkeit darauf zu reagieren zweifeln. Also man muss die Leute auch informieren, wie sie also Selbstwirksamkeit entwickeln können oder eigene Hilflosigkeit reduzieren können. Also wie geht das mit Selbstquarantäne? Wie geht das, wenn ich in einer Situation positiv bin, dass das nicht mit Stigmatisierung zu tun hat, sondern den Leuten dann auch klar wird, wenn das passiert, wie kann man sich dann vernünftig verhalten? Das ist auch ein Punkt, der letztendlich noch nicht so richtig klar bei uns diskutiert wird.
Zudem vermisst der klinische Epidemiologe ein klares Bild, wie die Entwicklung im kommenden Jahr realistisch eingeschätzt werden kann. Und er verweist auf zwei Beschwichtigungsaktionen. Die Schnelltests gaukelten eine gefährliche Sicherheit vor, Infizierte und Kranke erkennen zu können. Und die Impfungen seien noch nicht ausreichend auf mögliche Nebenwirkungen getestet, was wiederum die Impfbereitschaft beeinträchtigen könnte.
Viele Leute verstehen es so, dass dann gleich im nächsten Jahr alles super gut sein wird und wir endlich die Sache hinter uns haben. Aber wenn man das realistisch betrachtet, wird da eine sehr lange Aktivität starten, die einen Teil unserer Gesellschaft dazu zwingt, immer noch unter den bestehenden Verhältnissen von Beschränkungsregeln zu leben, während ein anderer Teil geimpft und sich vielleicht jetzt sicher fühlt und gerne loslegen würde. Wie man diese Spannung aushalten wird und wie man die einen dann dazu bringt, sich solidarisch zu den anderen zu verhalten, ist noch völlig offen.
Trotz all dem beobachtet Oliver Kepler bereits ein Umdenken in Teilen der infizierten Gesellschaft. Die Bereitschaft, Rücksicht zu nehmen und andere zu schützen, sei während der Corona-Krise gestiegen, stellt der Virologe fest. Allerdings müssten die Menschen lernen, langfristig mit dem Virus zu leben.
Dieses Virus wird nicht mehr verschwinden und wird immer wieder kommen, ähnlich wie die Influenza, wird auch dieses Virus, aber etwas früher, dann eben meistens schon so im September, Oktober, jedes Jahr wieder kommen. Und das wird für die Zukunft so bleiben. Wir müssen aber die Höhe dieser Wellen, ja, von denen wir jetzt ja sprechen, die werden wir natürlich mit zunehmender Impfung in den Griff bekommen. Inwieweit eine durchgemachte Infektion schützt vor einer erneuten Infektion, das können wir im Augenblick noch nicht wirklich seriös sagen.
Der Umgang mit dieser unterm Strich lang andauernden Infektion sollte in einer lebendigen Medienkampagne allen Teilen der Bevölkerung vermittelt werden, so Kepler, damit insbesondere nach den Lockerungen um die Weihnachtszeit bis April einheitliche und klare Maßnahmen gegen den Erreger eingehalten werden. Die ersten Routinen der pandemisch geprägten Gesellschaft zeigen sich bereits. Am Fachbereich Psychologie und Pädagogik unterliegt die digitale Lehre ersten Bewertungen. Dass die Lehrenden ihre Vorträge aufzeichnen und diese online jederzeit zugänglich sind, bezeichnet die Professorin Anne Frenzel als großen Vorteil.
Man muss eben nicht, wenn man jetzt zum Beispiel auch Betreuungsverantwortung hat oder anderweitige Verpflichtungen, muss man eben nicht live um 14 Uhr dann da hocken und der Frau Professor so und so lauschen, sondern man kann das machen, wann man will. Das ist ja diese Idee von asynchronem Lernen. Und das ist ja ein riesengroßer Gewinn, weil man da ja so allen Beteiligten eine sehr große Autonomie verleiht.
Das steigere die Motivation. Doch der Unterricht am Bildschirm, bei dem die Teilnehmenden sich mangels guter technischer Ausstattung häufig nicht einmal über ein Video sehen, beeinträchtige zugleich das Gefühl von Verbundenheit. Wie die Psychologin feststellt, betrifft dies Lernende und Lehrende gleichermaßen. Deshalb hält sie dieses Modell, nur für bedingt zukunftsfähig.
Dass ich selber überrascht war, wie stark ich offenbar doch auch das Bedürfnis habe, so eine Art Verbundenheit zu meinen eigenen Lernenden aufzubauen, ne? Und die irgendwie kennenzulernen. Also das hat auch meine Lehrmotivation untergraben, dass ich irgendwie das Gefühl habe, das sind gar keine Menschen mehr, mit denen ich da irgendwie Kontakt aufnehme, während ich denen was beibringe. Und in der Hinsicht ist dieses Digitale, zumal das synchrone Lehren, das wird keinen Bestand haben. Aber was, glaube ich, schon wirklich profitabel rübergerettet werden kann, sind eben diese möglichen Gewinne, die man hat im Hinblick auf Freiheitsgrade.